Ja, also das ist der Trost für die, die ganz hinten sitzen. Hier vorne sieht man mich auch nicht viel besser. Liegt natürlich nur an der Größe dieses Pultes hier vorne. Kennt jemand von euch John Pemberton? John Pemberton? Oder mal gehört, was gehört von Asa Candler? Oder von Robert Woodruff? Nichts gehört? Soll ich kurz erzählen, wer das alles ist? Kann ich euch zeigen. Also, 8. Mai 1886, da steht jemand in seiner Küche, so ein bisschen labormäßige Küche, und er versucht Dinge zu mischen, um, und das ist sein Ziel, eine Rezeptur für einen Sirup zu erstellen. Was soll das sein? Das soll etwas sein, was Kopfschmerzen und Müdigkeit vertreibt. Das war der Pemberton. Und er hat da rumgemischt und rumgemacht, bis er dann endlich was hatte, was genau das geschafft hat. Und das wurde dann auch gut. Es wurde gemischt dann noch mit Sodawasser und das hat so den Leuten geschmeckt, dass es sehr gut zu verkaufen war. Und dann hat er sich gedacht, ich mache Geld raus und hat gedacht, ich verkaufe das Ganze, ist ein gutes Patent, das ist nicht schlecht. Und hat dafür 2300 US-Dollar Jahre später diese Rezeptur einfach verkauft an jemand. Und das war dieser Asa Candler. Der hat die Rechte für diese Rezeptur erhalten und hat dann einfach eins gemacht. Der hat dann einfach eine Schrift entworfen und der hat sich gedacht, wenn ich noch weiß und rot als Farbe nehme, mache ich Coca-Cola draus. Und da wurde Coca-Cola draus. Und er war dann sehr, sehr lange der Besitzer von Coca-Cola und er hat sich dann einen Präsidenten gesucht in seinem Betrieb, der heißt Robert Woodruff, so hieß der. Komische Namen, gell? Dann lieber Gustavo Victoria, aber okay. War dann Präsident von Coca-Cola und er hat dann Folgendes gesagt. Coca-Cola muss, und jetzt kommt es erst auf Englisch, within an arm's reach of desire. Within an arm's reach of desire. Oder auf Deutsch in etwa übersetzt, in greifbarer Nähe des Begehrens der Menschen. Das heißt, wenn irgendjemand Durst hat auf dieser Welt, soll armweit eine Cola stehen. Und wir wissen, es ist ihm gut gelungen. Ich weiß noch, als wir in Ecuador unterwegs waren und wir uns überlegt haben, wie erreichen wir dieses Dorf, da war dort schon ein Cola-Schild zu finden. Die waren schon dort. Warum? Weil genau dieser Spruch, dieser Leitsatz die Leute bewegt hat, die Coca-Cola getrieben haben, vertrieben haben, verkauft haben. Within an arm's reach of desire. Und ich habe mir gedacht, als ich das gehört habe, wenn das nur unser Leitsatz werden würde, unser Leitsatz in unseren Gemeinden, in unseren Jugendkreisen, in unseren Teenkreisen, sogar schon in den Kinderkreisen, nämlich, dass wir sagen, wir wollen das Evangelium in greifbarer Nähe von jedem Menschen bringen, der in seinem Innern Sehnsucht nach Leben verspürt. Das wäre doch was, oder? Dass wenn irgendjemand am Leben verzagt oder tiefe Fragen des Lebens hat, dass er nicht weit laufen muss, dass er nicht weit gehen muss, dass er nicht auf Zufälle, vielleicht auch auf Gott gelenkte, denn Gott macht das zum Glück auch manchmal, Gott gelenkte Zufälle trauen muss, sondern dass ganz nah dran, greifbar nah, das Evangelium da ist. Hey, und wenn ihr alles, was jetzt kommt, vergesst, wenn ihr diesen Leitsatz zu eurem Leitsatz macht, dass ihr sagt, ich will dafür sorgen, dass bei jedem Menschen, der nach Leben schreit, der Sehnsucht nach wahrem, ewigem Leben hat, das Evangelium in der Nähe ist, dann haben wir heute viel gewonnen. Dann haben wir heute viel gewonnen und Deutschland wird anders. Und nicht nur Deutschland, Europa, die ganze Welt wird anders, wenn wir diesen Leitsatz haben. Leider haben wir andere Leitsätze. Wir haben sehr oft Leitsätze nach dem Motto, wie geht's mir besser, auch als Christ? Wie wachse ich als Christ? Wie komme ich vorwärts als Christ? Wie erlebe ich Gott noch mehr als Christ? Und das ist nicht mehr dieses greifbar nah für Menschen, das Evangelium zu präsentieren, sondern vielmehr das, dass ich Gott noch stärker greifbar näher zu mir holen will. Michael Green hat in seinem Buch über die Geschichte der Evangelisation geschrieben, dass es den ersten Christen nicht so sehr darum ging, selbst geistlich zu wachsen, als vielmehr Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Das ist spannend, oder? Und ich sage damit nicht, dass es nicht um uns gehen darf und um die Beziehung zu Jesus. Aber wir haben aus der Beziehung zu Jesus einen Privatclub gemacht. Und deswegen erreichen wir sehr oft die Unerreichten nicht. Und deswegen within an arm's reach of desire. Oder Wie sehr ist das jedes Mal für mich ein Riesenansporn, wenn ich an diese 5 Männer denke, die da in Ecuador ihr Leben gelassen haben, damit diese Indianerstämme vom Evangelium hören. Ich war in diesem Gebiet. Ich war an dem Ort, wo diese 5 gelebt haben, und ich habe mir was mitgebracht. Und nicht, weil ich jemand bin, der mystisch veranlagt ist oder der denkt, jetzt habe ich so ein heiliges Holz bei mir, jetzt geht alles gut. Aber ich habe mir das mitgebracht, wahrscheinlich sieht man es hinten, nicht ein kleines Kreuz. Auf diesem Kreuz, da stehen auf der einen Seite die Namen derer, die diese 5 Männer umgebracht haben. Und auf der anderen Seite stehen die 5 Namen der Männer, die umgebracht wurden, um des Evangeliums willen. Dieses Holz ist von dem Haus, original von dem Haus, in dem diese 5 Männer gelebt haben, die dorthin gingen, um Menschen greifbar nah das Evangelium anzubieten. Und wie gesagt, ich habe das nicht dabei, ich habe das immer dabei, ist immer in meiner Tasche drin. Das habe ich nicht dabei, weil ich denke, dann bin ich auch ein bisschen heiliger oder so eine Aura geht auf mich rüber oder so. Nix, ist höchstens die Tasche schwerer. Aber weil ich genau das Gleiche in meinem Herzen tragen will, dass Menschen, unerreichte Menschen, das Evangelium hören, dass es greifbar nahe ist, dass sie nicht lange suchen müssen, sondern dass, wenn der Lebensschrei eines Menschen laut wird, wenn die Sehnsucht der Seele stark wird, sie wissen, hier ist Evangelium. Nochmal, was ist der Leitsatz deines Christseins? Noch mehr Beziehung, noch mehr Privatclub? Oder aus der Beziehung heraus das Evangelium so zu präsentieren und so weiterzugeben, dass Unerreichte erreicht werden. Wie viele Unerreichte gibt es? Joshua Projekt sagt, dass es etwa 7300 Volksgruppen gibt, die noch nicht erreicht sind. 7300 Volksgruppen, das sind zum Teil natürlich auch sehr kleine Volksgruppen und größere, aber 7300 Volksgruppen sind noch nicht erreicht. Und es ist interessant, dass es genauso viele, etwa doppelt, also genauso vieles Doppelte, gibt es schon erreichte Völker. Und heute gehen 30 Missionare zu den schon Erreichten und da einer geht zu den Unerreichten. Ist doch komisch, oder? Wisst ihr warum? Weil es eben gemütlicher und sicherer ist, wenn man zu den anderen geht. Aber das passt doch nicht, das ist doch genau verkehrt rum, oder? Es gehen mehr Missionare zu den schon erreichten Völkern als zu den nicht erreichten Völkern. Und ich sage mir, selbst wenn es so bleibt, 30-1, willst du zu den 30 gehören oder willst du der eine sein? Da musst du dich fragen, muss ich mich fragen. Will ich die Menschen erreichen, die ihn nicht kennen? Und unerreicht ist ja unterschiedlich. Unerreicht kann sein, was wirklich noch niemand verkündigt hat. Aber wisst ihr, ich denke, manchmal wird es verkündigt und man erreicht die Menschen trotzdem nicht, oder? Warum? Weil man ihr Herz nicht erreicht. Weil man so drüber schießt mit dem Evangelium. Man erreicht die Menschen nicht. Und deswegen, unerreicht heißt nicht, dass sie es noch nie gehört haben, sondern dass es noch nie jemand gewinnend gesagt hat. Und da sind wir schon bei meinem Lieblingsthema. Ich glaube, Christen müssen gewinnende Menschen sein. Es gibt zu viele Christen, die sind es nicht, gell? Weißt, der eine, der ist durch die Straßen gezogen und der hat dann zu jemandem gesagt, du, ich habe gute Nachricht für dich. Der hat gesagt, super, will ich hören. Sagt er, wenn du nicht an Jesus glaubst, kommst du in die Hölle. Dann sagt der andere, und was ist die schlechte? Ja, so ist das. Es gibt die Verlorenheit. Es gibt die ewige Verlorenheit, also keine Frage. Aber die Frage ist, bin ich jemand, der gewinnen will? Warum? Weil das Evangelium an den Mann und an die Frau muss, dort, wo Menschen sind, deren Gedanken, deren Herzen, deren Sehnsüchte noch nicht erreicht sind? Oder will ich einfach nur drauf losschießen? Vielleicht sogar, um mich selber ein bisschen besser zu fühlen. Ich habe da einen Text dafür, aus 1. Korinther 9. Und den möchte ich gerne lesen. Und dann werde ich euch da ein paar Gedanken dazu sagen. Ich muss immer auf die Uhr gucken, gell? Wann muss ich fertig sein? Ich habe keine Ahnung mehr. Ach, da ist Programm. So, jetzt weiß ich es wieder. Genau. Ah, super. Ich habe ja noch Zeit. Alle noch da? 1. Korinther 9. Wer seine Bibel nicht dabei hat, hat jetzt natürlich ein schlechtes Gewissen. Nein, ganz gelassen bleiben. Ich lese. 1. Korinther 9, ab Vers 19. Paulus sagt, ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Wenn ich mit den Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt, obwohl das nicht mehr der Fall ist. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen. Denn auch sie möchte ich gewinnen. Das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall, gut hinhören, in jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit dem ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich wegen des Evangeliums, denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadium ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Ein paar Gedanken zu diesem Text. Das erste, wir sind frei. Und deswegen, wenn man dann so ein Thema liest, das mag man erstmal gar nicht so, gell? Freiheit hergeben. Übrigens, ihr jüngeren Leute hier heute, ihr seid eine Generation, die Freiheit für sehr, sehr wichtig hält, und das ist gut. Dass man frei sein möchte, dass man sich frei gestalten möchte, das Leben gestalten möchte, das ist gut. Und ich glaube, das ist Teil dessen, was Gott uns als Menschen gegeben hat. Diese Sehnsucht nach Freiheit, wirklich frei zu sein, ungebunden von Menschen, von Dingen, ungebunden zu sein. Und das ziehen wir dann sehr oft auch auf unser Christsein und sagen, wir sind ja frei. Und jetzt sonnen wir uns als Kinder Gottes in der Sonne der Gerechtigkeit Jesu. Hört sich gut an, gell? Wir sonnen uns als Kinder Gottes in der Sonne der Gerechtigkeit Jesu. Und dann wird Stück für Stück uns alles, was uns umgibt, die Menschen, die um uns rum sind, immer mehr egal. Wir sehen sie gar nicht mehr, denn die Sonne blendet uns ja. Die Sonne der Gerechtigkeit Jesu. Und dann sagen wir auch als Christen, oder vielleicht sagen sogar manche, gerade als Christen wollen wir jetzt unser Leben selbst gestalten. Manchmal verliert sich sogar die Abhängigkeit zu Jesus. Weil wir selbst gestalten in aller Freiheit, die Jesus uns geschenkt hat. Und es ist alles wahr. Wir haben keine Verpflichtung, so sagt es Paulus hier. Auch nicht gegenüber irgendeiner Institution, irgendeiner Gemeinde. Wir haben keine Verpflichtung. Manche Prediger haben es ja probiert. Die haben da gesagt, in der Bibel steht so, wenn du heute die Chance nicht nutzt, jemand vom Evangelium zu sagen, kann es mal sein, du bist im Himmel und dann wird das Blut von dem, der verloren geht, dich schuldig sprechen. In meiner Bibel steht zum Glück, dass an dem Tag ich mich nicht mehr schämen muss. Aber versteht mich nicht falsch, ich habe da nicht gesagt, deswegen ist egal, lebe dein Leben als Christ. Nein, nein. Ich will dir nur zeigen, du hast Freiheit in Christus. Und diese Freiheit in Christus, die musst du in deinem Herzen ganz tief drin haben. Das ist gut. Nur, die Freiheit in Christus hat in Christus auch ihr Vorbild. Und jetzt kommt's. Die Freiheit in Christus hat in Christus ihr Vorbild. Und das Vorbild in Christus ist das, was im Philipperbrief Kapitel 2 steht. Was steht dran? Er, der in allem Gott gleich war, der alles hatte, der alle Freiheiten hatte. Oh, mehr Freiheit wie im Himmel und sogar als Gott. Der hat die, ich sag's mal so sehr menschlich, ich weiß, der hat die Engel rumkommandiert. Cool, oder? Freiheit. Er hat gesagt, er hat diese Freiheit nicht als einen Raub angesehen, sondern hat diese Freiheit dort gelassen und ist klein geworden, ist Kind geworden und hat sich einwickeln lassen in Windeln. Er hat seine Freiheit aufgegeben, um dich zu retten, um mich zu retten. Und das ist das Vorbild wahrer geistlicher Freiheit. Wahre geistliche Freiheit zeigt sich nicht in dem, dass ich mein Leben so gestalten, wie ich es möchte, sondern dass ich mein Leben nach dem Vorbild Jesu gestalte. Und das war ganz klar, ganz geradlinig, sehr zielbewusst, sehr entschieden. Nämlich, ich will diese Welt retten. Er verzichtet auf seine Freiheit, wird klein, wird schwach, sogar so schwach, dass er sich mit Nägeln an ein Holz nageln lässt. Das wäre kein Problem gewesen. Er verzichtet auf seine Freiheit, um mich zu retten. Das ist die Freiheit, die Christus uns als Vorbild ins Herz ruft, ins Herz schreit, ins Herz spricht und sagt, lebt diese Freiheit. Und wisst ihr, ich kann das als Zeugnis von mir sagen, dass immer dann, wenn ich diese Freiheit gelebt habe, Immer dann, wenn ich die Freiheit Christi nicht dazu gelebt habe, selbst irgendwas aus meinem Leben zu machen, sondern Menschen zu gewinnen, ich ein erfüllter Christ war. Wisst ihr, ich sage das nicht einfach nur so, weil es in der Bibel steht und ich muss das irgendwie hier verkaufen, sondern weil ich das in meinem Herzen so erlebt habe. Jedes Mal, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wenn du jemanden begleiten kannst bei dem Gebet, in dem er sagt, ich will jetzt mit Jesus leben, ist dein Leben erfüllt. Wie nie anders, nie anders. Ihr merkt schon, ich flippe fast aus hier. Es gibt keine tiefere Erfüllung als genau die. Zu wissen, da ist einer mehr dabei. Und deswegen sagt hier Paulus, ich habe meine Freiheit aufgegeben. Aufruf hier, an diesen Morgen auf der Jumiko, verliere deine Freiheit. Verliere deine Freiheit, nimm das Vorbild Christi und werde Diener aller Menschen, so sagt er hier. Er sagt hier, manche Bibelübersetzungen übersetzen Sklave, Doulos ist das Wort im Griechischen. Also ein Diener aller Menschen werden. Aber hier ist ganz wichtig, dass ihr auf eins achtet. Paulus verstand sich als Diener der Menschen, aber nur als Leiharbeiter, als Leihdiener. Er wusste, dass dieser Dienst an den Menschen gekoppelt war, festgemacht war, in den Grundsätzen festgelegt war an seiner Dienerschaft Jesu Christi gegenüber. Das ist sehr wichtig. Denn wenn ihr den Menschen dient, ohne dabei an Jesus dran zu sein, geht ihr dran kaputt. Und deswegen diese Freiheit, die zum Dienst führt, zum Dienst für alle Menschen, ist eine Freiheit, die im Dienst für Jesus erstmal steht. Und wenn hier steht, der Diener aller Menschen, dann war das die Auswirkung dessen, dass er sich als Diener Christi verstand. Und wisst ihr, wer sich unter Jesus stellt als Diener, der wird nie fertig gemacht. Der Herr, der dich gerettet hat, der wird dich nicht kaputt machen. Der Herr, der alles gegeben hat, damit du leben kannst, der wird dir das Leben nicht wegnehmen. Nein, er wird dir eine neue Weite zeigen, ein neues Lebensumfeld zeigen. Er wird dich erfüllen und füllen, damit du merkst, das ist wahrhaft Leben. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig für die Leidenschaft. In dem Thema heute steht auch Leidenschaft. Wisst ihr, wenn ihr euch nur an Menschen hängt und nur versucht, Menschen zu gefallen und Menschen zu dienen, verliert ihr eure Leidenschaft. Aber wenn ihr euch an Jesus hängt und dabei Menschen dient, dann wird euer Herz ganz voll, sodass sogar ein Mikrofon dem nicht standhält. Das ist wichtig. Das ist entscheidend. Dem Menschen zu dienen, ohne sich als Diener von Christus zu verstehen, macht müde und leidenschaftslos. Ich diene Menschen, ich will Menschen gewinnen. So sagt Paulus und so will ich das in meinem Leben auch sagen können. Ich tue das, aber ich tue das, weil ich einen guten Herrn über mir habe. Einen Wahnsinnsherrn über mir habe. Und weil ich ihn habe, deswegen will ich etliche gewinnen und will dienen. Will Sklave dieser Botschaft werden, dieses Evangeliums werden und gute Nachricht vermitteln und Menschen gewinnen. Menschen gewinnen. Wisst ihr, wie schön wäre es, wenn jeden Morgen, ab heute, wenn ihr aufsteht morgens, der Wunsch in euch ist, einen Menschen zum Glauben zu führen. Ich weiß, die meisten hier glauben das gar nicht mehr. Und das ist unser Problem. Glaubt ihr das noch? Dass Gott euch gebrauchen kann? Ich kann euch trösten, er hat schon ganz andere gebraucht. Aber ich will euch herausfordern, nicht nur ermutigen, sondern herausfordern, jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, Herr, gib mir heute die Gelegenheit, einen Menschen vor dich zu bringen. Und bis dann passiert das. Und dann schenkt Gott solche Momente. Die kann man auch nicht machen. Die macht er, die bereitet er vor. Und dann passiert das und plötzlich wird das Leben wieder neu erfüllt und alle Müdigkeit geht weg und die Leidenschaft schlägt wieder im Herzen. Das ist doch cool, oder? Freiheit loslassen, um wirklich frei zu werden im Auftrag, den wir haben. Und dann sagt Paulus hier, und dann will ich so werden wie andere, weil ich etliche gewinnen will. Und gewinnen, 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 das ist immer das Wort hier in diesem Text. Nicht verlieren. Es gibt ja Christen, die evangelisieren und verlieren damit Menschen. Weil sie es falsch machen, weil sie es lieblos machen. Paulus sagt hier, ich will werden wie andere, um etliche zu gewinnen. Er redet dann von den Juden. Und ich glaube, dieser Begriff Juden steht hier für andere Kultur, ganz anderes Denken, Kultur, Zugehörigkeit. Hey, bist du bereit, dich einzulassen in eine andere Kultur? Ich bin froh, ich weiß, hier sitzen ein paar, die in Zukunft in die Mission gehen. Sehr cool, sehr, sehr cool. Aber Bereitschaft, in eine andere Kultur hineinzukommen, Meerschweinchen in Ecuador zu essen. Oder knochenlose Entenfüße in China. Noch schlimmer. Kalt. Katastrophe. Aber bist du bereit, so zu werden wie andere? Das sagt Paulus hier. Und das darf man gar nicht auf das Theologische runterspielen. Manche machen dann ein theologisches Ding draus, was das alles bedeutet. Paulus hat ein Herzensanliegen. Ich will werden wie andere. Warum? Weil ich sie gewinnen möchte. Und dann werde ich bereit sein, mich anders anzuziehen. Ich werde bereit sein, was anderes zu essen. Ich werde bereit sein, eine andere Sprache zu lernen. Ich werde bereit, sogar manches meiner Überzeugungen aufzugeben. Oh ja, das gehört auch dazu. Warum? Um etliche zu gewinnen. Damit ein paar mehr im Himmel sind. Ich will es mal mit einem anderen Ausdruck, den ich sehr liebe, sagen. Wie wäre es denn, wenn wir anfangen, andere durch das, dass wir werden wie sie, in den Himmel zu lieben? Lasst uns Menschen in den Himmel lieben, indem wir ihnen zeigen, dass sie von Interesse für uns sind. Er redet dann von denen unter dem Gesetz. Es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die viel mehr hohe Werte und konservative Werte haben, wie zum Beispiel hier in Deutschland, wo alles sehr liberal ist. Und ich will werden wie die. Warum? Weil ich will sie gewinnen. Ich sage das, ich kenne viele junge Leute auch, die gerne für Jesus unterwegs sein wollen, aber die haben so im Hinterkopf, dass die anderen sollen so werden wie sie. Nein, Paulus sagt hier, nein, werde du wie sie und gewinne sie. Egal, ob sie konservativ sind, egal, ob sie liberal sind, egal, welcher Kultur sie angehören. Es gibt denen, das sind die, sagt er, die kein Gesetz haben, denen ist nichts heilig. Und dort hineinzukommen und zu sagen, dir ist nichts heilig. Ich werde wie die. Nicht, dass mir dann nichts mehr heilig ist, sondern dass ich darin in diese Unheiligkeit von der Heiligkeit Gottes reden kann, als eine Chance, Leben zu gestalten, zu erfüllen und gut zu machen. Versteht ihr? Werden wie die anderen, um sie zu gewinnen. Jeden Morgen aufstehen und zu sagen, wen gibt's heute zu gewinnen? Das wäre doch was, oder? Egal, ob du in der Bibelschule bist, egal, ob du in irgendeinem Beruf stehst, egal, ob du vielleicht sogar Gemeinde baust, Jugendreferent bist und schon lange nicht mehr wirklich erfüllt bist davon. Jeden Morgen aufzustehen und sagen, das will ich, dass Menschen zum Glauben. Paulus hat davon gelebt. Wenn ich die Apostelgeschichte lese, dann ist das der große Schrei, die große Suche nach denen, die verloren gehen, weil man Unerreichte erreichen will. Und nochmal, dabei bleibt Jesus immer noch der Maßstab. Der Maßstab ist Christus, das Evangelium, Jesus selbst ist der Maßstab bei diesem Ganzen. Und das gilt als Christ oder als Missionar, wenn wir dann vielleicht rausgehen, einfach zu sagen, ich will etliche gewinnen. Wisst ihr, ich weiß, jeder von euch hat so Interessen, ne? Vielleicht sogar Interessen in Sachen Sport, was weiß ich, Fußball und zieht sich ein bestimmtes Trikot an, oder? Wie wär's Trikotwechsel um des Evangeliums willen? Kannst du dir das vorstellen? Nö, niemals. Also nicht, weil, und ich sage es ja nicht, weil wir hier in Stuttgart sind, nicht wegen Absteigen Trikot wechseln, sondern Trikot wechseln wegen dem Evangelium. Darum geht's. Dass meine Interessen plötzlich nicht mehr so wichtig sind, weil die Interessen des anderen wichtiger sind, wenn ich ihn gewinnen will. Merkt ihr, total anderes Leben. Ein ganz total anderer Ansatz des Lebens. Und nochmal, glaub mir, dabei werdet ihr nie verlieren. Denn das, was ihr dann mit Gott erleben werdet, wird euer Leben so reich machen, dass ihr nie wieder zurück wollt. Niemals zurück. Menschen zu gewinnen mit dem Evangelium. Das sagt hier Paulus. Und nochmal, es geht ums Gewinnen, nicht ums Verlieren. Macht eure Hände auf, reicht Hände. So gewinnt man Menschen. Öffnet eure Türen, so gewinnt man Menschen. Schafft Raum für Menschen, so gewinnt man Menschen. Da ist diese junge Frau, die möchte gerne Flüchtlinge erreichen mit dem Evangelium. Und dann gibt es noch 4, 5 andere, die auch wollen, dass diese Leute erreicht werden. Und diese 4, 5 Leute setzen sich zusammen und fangen an, zu Strategien zu entwickeln. Und als sie fertig sind, nach ein paar Tagen Strategien entwickeln, gucken sie sich rum und merken, diese junge Frau ist nicht mehr da. Wo ist sie denn? Die sitzt schon bei denen, die sie erreichen wollte und trinkt Tee. Das habe ich nicht erfunden, das ist wahr. Wenn das Herz davon voll ist, zu gewinnen, dann sind sehr oft, meine Strategien sind wichtig, ja, aber dann sind Strategien das Zweite, das Unwichtige. Menschen zu gewinnen, Hände zu öffnen, Türen zu öffnen, Raum zu öffnen für Menschen. Und zu wissen, hey, das ist das Entscheidende. Und übrigens, Paulus setzt hier nochmal eins drauf. Ich habe bewusst das mit dem Athleten gelesen, wisst ihr das noch? Da heißt es ja, wer Athlet ist, der, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, ne, bei Olympia, wie heißt da? Dabei sein ist? Habt ihr in deren Gesichter mal geguckt? Meistens sagen das die, die nicht gewonnen haben. Sind wir ehrlich, oder? Ich weiß, hier gibt's auch immer Idealisten, die denken, ist alles schön. Ah, dabei sein ist alles. Wisst ihr, Paulus sagt, nein, dabei sein ist nicht alles. Das sagt Paulus hier. Denn wer rennt, der will rennen, um zu gewinnen. Um vorne anzukommen. Und er nimmt das als Beispiel. Das heißt, ich will nicht einfach nur dabei sein als Christ, sondern ich will gewinnen. Ich will Menschen gewinnen. Und da geht's nicht darum, dass ich irgendwelche Trophäen sammeln oder Kopfgeldjäger bin. So ein Quatsch. Und deswegen heißt es hier aus dem Evangelium heraus. Ich will dich was ganz Persönliches fragen. Bewegt dich das Evangelium überhaupt noch? Ich meine jetzt dich. Weil wenn das Evangelium dich nicht bewegt, wirst du auch nicht drauf aus sein, andere zu gewinnen. Bewegt dich das Evangelium? Gewinnt dich das Evangelium immer noch? Ich meine jetzt nicht, dass du sagen kannst, ja, vor 20 Jahren habe ich meine Hand gehoben, habe eine Übergabe Nein, Moment. Heute, jetzt, hier, bewegt dich das Evangelium, gewinnt dich das Evangelium. Und dann wirst du auch Menschen gewinnen. Und nicht einfach nur dabei sein wollen, sondern aufstehen mit diesem Wunsch, jemanden zu Jesus zu bringen. Und trainieren und üben, um jemanden zu gewinnen und zu Jesus zu bringen. Du wirst dich konzentrieren. Und so wie Paulus es hier sagt, du wirst es auf jede nur erdenkliche Weise probieren. Ist interessant, heute redet man viel von Start-ups, gell? Oder? Ich habe letztes Mal so reingeguckt, bei Start-ups gibt's coole Geschichten, ganz coole Geschichten. Also Ideen, Wahnsinn. Auf was die alles kommen. Und dann sagen sie, da brauche ich 10.000 Euro dafür und dann merkt man nach 2 Wochen, gute Idee, dann sind 50.000 gesammelt. Start-ups. Ich habe mir überlegt, warum haben wir das nicht in unseren Kreisen. Start-ups aber nicht, um reich zu werden, nicht um irgendetwas mehr Material unter die Menschen zu bringen, sondern Start-ups, das heißt Ideen, Innovation und Kreativität, um Menschen zu erreichen. Übrigens, wenn das jemand von euch macht, ich mache mit. Sofort. Start-up, um Menschen zu gewinnen. Kreativität. Und hey, sagt nicht zu schnell, dass die alten Methoden passé wären. Alte Methoden mag sein, dass sie heute nicht mehr so greifen, aber sie greifen trotzdem immer wieder. Und es ist egal, ob sie alt oder neu sind, sie sollen greifen, Menschen gewinnen. Und überlegt euch neue Ideen. Überlegt euch, wie kann ich das tun? Und jetzt passiert eins, es kann sein, ihr geht, ich weiß nicht, wie viel wir heute sind, ihr geht nach Hause, sagt das daheim und ihr merkt, alle anderen sagen, ja, ja. Schlimm, gell? Da kann ich dir nur eins sagen, fang doch du an. Fang an. Hab eine Idee und such, vielleicht findest du einen, der mitmacht und der bereit ist, auf jede erdenkliche Weise jemanden zu gewinnen. Und manchmal muss man dafür eine zweite Meile gehen. Ein guter Freund von mir, wir hatten einen Glaubensgrundkurs in der Gemeinde und er war unterwegs, 45 Minuten von daheim weg, war er unterwegs bei einer Kundin, hat mit ihr gesprochen und die hat gesagt, die hat geschrien. Und jetzt war aber dieser Glaubensgrundkurs nicht auf Armweite weg, sondern 45 Minuten weg. Wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat jeden Abend beim Glaubensgrundkurs ist der 45 Minuten gefahren, hat diese Frau abgeholt, 45 Minuten zurück, hat sie am Glaubensgrundkurs teilnehmen lassen und nach dem Glaubensgrundkurs hat er sie wieder 45 Minuten hingefahren, wo sie her war und wieder 45 Minuten zurückgefahren. Auf jede nur erdenkliche Weise. Warum? Um etliche zu gewinnen. Übrigens, er hat kein Kilometergeld dafür bekommen. Er hat das gemacht, weil er etliche gewinnen wollte. Versteht ihr? Einfach etliche gewinnen. Meine Kraft, meine Zeit, meine Interessen dafür verwenden, dass Leute gewonnen werden, auf jede nur erdenkliche Weise. Und glaubt mir, wenn ihr das anfangt, werdet ihr ganz viele Bremser finden. Und ich will euch eins sagen, hört nicht zu sehr auf Bremser. Und wenn ihr nur Bremser um euch rein her habt, aber nur für die gilt's, dann dürft ihr mir gerne eine E-Mail schreiben, dann ermutige ich euch. Dann werde ich euch pushen. Ihr werdet auf Bremser stoßen und die Leidenschaft wird Stück für Stück weggehen, weil Leidenschaft ist immer in Gefahr. Leidenschaft ist in Gefahr von denen, die immer die Welt erklären. Kennt ihr die? Gibt's auch bei den Christen. Die dann sagen, du hast eine Idee und sagst, ich will es versuchen. Dann kommen sie und sagen, nee, Moment, das muss ich dir erklären. Das ist alles viel schwieriger. Alles viel komplexer. Alles ganz anders. Hör ihnen eine Weile zu und dann versuch ganz schnell dich zu verabschieden und geh weiter. Lass dir die Welt nicht von Menschen erklären, die schon lange frustriert sind. Sondern lass dir die Welt von Gott erklären, der immer noch leidenschaftliche Liebe für jeden Menschen auf dieser Welt hat. Darum geht's nämlich wirklich. Hör nicht auf die ständige Sorgenmacher, die sich Sorgen machen, warum diese Sache wieder nicht klappen kann. Die klauen dir, die stehlen dir die Leidenschaft. Lass das nicht passieren. Lass dir auch nicht von denen die Leidenschaft stehlen, die immer deine Zeit für andere Dinge nutzen wollen, auch nicht in der Gemeinde. Es geht darum, Menschen zu gewinnen. Auf allerlei erdenkliche Weise, mit viel Leidenschaft. Und es gibt Leidenschaftsförderer. Kennt ihr Leidenschaftsförderer? Soll ich euch mal sagen, was Leidenschaft am meisten fördert? Wollt ihr es wissen? Moment, manche überlegen noch. Was könnte sein? Beter um euch rum, die für eure Sache beten. Wisst ihr, die Leidenschaft, die ihr braucht, kommt nicht in erster Linie aus euch selbst heraus. Sucht dir Beter. Und hier ein kleiner Tipp für die, die in Gemeinden sind, wenn da ältere Brüder und Schwestern da sind. Geh auf sie zu und sag, ich habe vor, Menschen zu gewinnen. Willst du für mich beten? Und wisst ihr, was passieren wird? Die werden beten und die werden euch jede Woche fragen und nerven und sagen, na, hat's geklappt? Wenn das im Jugendkreis sagt, die vergessen es ganz schnell. Die haben andere Themen. Aber geht hin und sagt zu diesen Leuten, bete für mich jeden Tag, denn ich will jeden Tag Menschen gewinnen. Das haben Menschen für mich ganz lange gemacht und machen es bis heute noch. Jeden Tag beten die für mich. Und das hat meine Leidenschaft, glaub, auch am Brennen gehalten, auch in schwierigen Zeiten, auch durch Zeiten, wo es sehr trocken war. Beter hinter mir. Aber such dir nicht nur Beter, such dir auch Mitdenker, die kreativer sind wie du. Wie wäre das? Wenn du mir sagst, ja, ich will Menschen gewinnen, aber ich habe keine Ahnung wie, dann such dir Leute, die Ahnung haben wie. Such dir Leute, die so ein bisschen unternehmerisch drauf sind und frag sie, wie können wir es machen? Ganz praktisch. Und triff dich jede Woche mit ihnen. Und denk. Und während du denkst, lass die anderen beten. Und dann such dir Mitmacher. Hier ein kleiner Tipp. Die besten Mitmacher sind in der Regel nicht die größten Stars, sondern die, die das größte Herz für Jesus haben. Und nimm sie mit und dann fangt an, Menschen zu gewinnen. Leidenschaft, die kommt nicht einfach nur so vom Himmel runter, sondern Leidenschaft ist ein Geschenk Gottes, das wir untereinander händeln müssen, um seinen Auftrag zu erfüllen. So, meine Zeit ist rum und ich habe mit Namen angefangen. Wisst ihr noch, wer das war? Ihr wisst noch Coca-Cola, Rest habt ihr vergessen, oder? War ja klar. Ihr habt noch einen anderen Namen. William Borden, schon mal gehört von ihm? William Borden. Aufgrund der Eltern, die er hatte, hatte er, Pi mal Daumen, 2 Milliarden Euro Vermögen. Nicht schlecht, oder? Den hätte man heiraten sollen, sagen jetzt manche. William Borden hat dann eine Weltreise gemacht, als er sehr jung war. Seine Eltern haben das gesponsert. Und er ist herumgereist auf der ganzen Welt und kam dann zum Beispiel auch nach China. Und dort, als er in China ist, da lernt er die Institution kennen, die Hudson Taylor ins Leben gerufen hatte, nämlich die China-Inland-Mission. Und er guckt sich diese Mission an und guckt sich, was die Menschen dort machen. Dieser William Borden mit 2 Milliarden in der Tasche guckt sich das Ganze an und sagt, ich will Menschen gewinnen für Christus. Ich will genau das machen, was diese Menschen hier machen. Und sein Vater drückt, damit er sein Studium in Yale macht. Das macht er auch noch, um seines Vaters willen. Und dann sagt er zu seinem Vater, ich werde das Geschäft nicht übernehmen. Egal, wie viele Milliarden dahinter stehen. Ich will Christus bezeugen auf der ganzen weiten Welt. Und das macht er dann. Und mit 25, nachdem er noch einmal ein theologisches Seminar besucht hat, nachdem er ganz viele Studenten aufgerufen hat, in der Bibel zu lesen, nachdem er Witwen und Waisen vor Ort geholfen hat, als er 25 war, sagt er dann, ich gehe jetzt nach China. Und bevor er dorthin geht, hat er noch ein paar Monate in Ägypten und dann bekommt er eine Hirnhautentzündung und stirbt mit 25 Jahren. Warum habe ich euch das erzählt? weil der Ausgang des Lebens eines Menschen, der bereit ist, alles zu geben, um etliche zu gewinnen, nicht immer menschlich von großem Erfolg gekrönt sein muss. Das ist nicht so. Und es wird schwer. Wenn du diesen Weg gehst, dann wird das kein einfacher Weg sein. Das wird ein schwerer Weg. Ein Weg des Opfers, der Aufgabe der eigenen Freiheit. Aber dein Herz wird erfüllt sein von einem Auftrag, von einer Liebe, von einer Kraft, die kein anderer dir geben kann als nur Jesus selbst. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wir haben heute angefangen mit Rose von dieser Power Girl auf Dauer. Als die Mutter von William damals die Bibel von William Borden genommen hat, hat sie drei Worte gefunden. Oder drei kleine Sätze. Der eine Satz, den hat damals William Borden geschrieben, als er beschlossen hatte, die 2 Milliarden, die wollte er nicht. Und dann hat er reingeschrieben, kein Zögern. Kein Zögern. Und dann, als sein Vater ihn vom Betrieb ausschloss, hat er geschrieben in seine Bibel, kein Rückzug. Kein Rückzug. Und kurz vor seinem Tod schrieb er dann in seine Bibel, kein Bedauern. Kein Bedauern. Etliche zu gewinnen, die eigene Freiheit aufgeben, für mich ganz klar, kein Zögern, kein Rückzug, kein Bedauern. Amen. Ich bete noch. Guter Herr, und wir haben heute Morgen gehört von deinem guten Wort und von deinem guten Geist. Und jetzt bitte ich dich, wirke du damit jetzt in unseren Herzen. Entfache auch mich wieder neu in dieser Leidenschaft. Und verzeih, wo ich sehr oft diese Freiheit, die du mir geschenkt hast, nur für mich genutzt habe. Und nicht, um die Menschen zu gewinnen, die du so sehr liebst. Ja, vielleicht ist jemand hier an diesem Morgen, der daran denkt, in die Mission zu gehen. Herr, öffne du die Türen. Gib du ihm Weisung. Mach du ihm den Weg klar, den er gehen soll. Und du weißt auch, wie viele heute Morgen hier jetzt entschieden haben, dass sie aufstehen wollen morgens mit diesem großen Wunsch, Menschen für dich zu gewinnen. Ja, mach es möglich. Lass sie erleben, dass du heute noch der gleiche Gott bist, der du in der Geschichte gewesen bist. Ja, erfüll du uns mit deinem Wort, erfüll du uns mit deinem Geist, erfüll du uns mit deiner Liebe. Wir wollen nicht zögern, zu dir zu gehören und für dich zu leben. In deinem Namen. Amen.